Schuss vorm Buch.
Der Köder und die Yacht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Heute mit zwei Büchern, die die Yacht und der Köder heißen.
Heute wird's warm, glaube ich. Es ist eher schon fast eine angeteaserte Sommerfolge.
Bei mir ist es eher eine Freizeitfolge.
Ah.
Oder sagen wir mal eine Luxusfolge.
Was ja dann wieder zu dir passt. Ja, das passt total.
Möchtest du anfangen?
Vielleicht ganz kurz. Ich habe mitgebracht Die Yacht, eine Sommernovelle von Anna-Katharina Fröhlich.
Noch nie von gehört.
Ja, ich glaube, sie ist auch jetzt nicht irgendwie die super bekannteste Schriftstellerin. Weiß nicht. Ich fand, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich schon mal eine Novelle gelesen habe. In der Schule vielleicht. Musste erst mal nachgucken, was eine Novelle ist.
Oh, was ist eine Novelle?
Eine Novelle ist eine relativ kurze, also keine Kurzgeschichte, aber eine kurze, kompakte Erzählung, die meistens linear stattfindet. Also das fand ich auch, man kann ganz gut der Handlung folgen und
also chronologisch immer in eine Richtung, okay.
Ja, da ist wird ja nicht nach hinten gesprungen und es gibt auch nicht viele Seitenstränge. Ist fast so ein bisschen wie, war es nicht auch bei Adolescence, wo quasi du immer einer Kamera folgst und die geht dann weiter mit anderen Personen, wobei es hier schon eine Hauptperson gibt. Also so fancy ist es dann nicht.
Ich habe übrigens vor kurzem ein Video gesehen, wie die Adolescence eine Szene gedreht haben, wo der Junge aus dem Schulfenster springt und dann wegrennt. Und die haben das ja alles durchgehend gefilmt. Also wirklich in einer, da ist ja kein Schnitt drin.
Wie heißt denn das? Nicht One Cut, One Shot.
One Shot.
Als One Shot, ja.
Und dann haben die gezeigt, also das ist echt krass, da stand vor dem Fenster, also man denkt, da ist ein Fenster. Das eine ist offen und das andere sieht geschlossen aus. Da ist aber gar kein Fenster drin. Das ist halt nur ein Trick, ein optischer Trick. Und wenn man durchguckt, sieht man nichts, aber links, also wenn man von drinnen rausguckt, links dahinter, und das hat man dann von außen gesehen, stand schon der nächste Kameramann mit einem Typen hinter sich. Und dann haben die Kamera einfach nur rausgereicht, während er rausgesprungen ist. Und dann ist sofort der Typ, der die draußen in Empfang genommen hat, ist sofort losgerannt.
Krass.
Also das, und vor allem, wenn man sich die Szene dann, also die haben das dann gegengeschnitten. Du siehst da echt keinen Ruckler und nichts. Das ist schon faszinierend, wie die übergeben und der Typ halt sofort neben dem Jungen dann herrennt. Also, aber da müsste doch Novelle, also das, was du jetzt in den über 100 letzten Folgen erzählt hast, müsste doch eine Novelle eigentlich dein Genre sein, oder?
Du meinst, weil es meistens dünne weil's Bücher kurz sind? Und weil es linear erzählt ist, so eine einfache Geschichte? Ja.
Nee, vor allem wegen kurz. Also du hast ja immer gesagt, du bist jetzt nicht so der die Leserin.
Ja, also das Lustige ist, ich habe ja auch eine Entwicklung durchgemacht, sage ich mal. Jetzt nach 4 Jahren Schuss vorm Buch kann ich in der Zwischenzeit, glaube ich, okay vorlesen. Also ich merke da eindeutige Fortschritte bei dem, was ich früher nicht konnte. Und ich halte auch längere Bücher durch, ja. Und das war jetzt aber so ganz, sag ich mal, erfrischend, dieses Buch, weil, wo wir jetzt schon über bei Serien und Filmen sind, schweifen wir mal direkt ab, sprechen gar nicht über das Buch. Nee, dieses Buch ist sprachlich total schön. Und zwar hat man so das Gefühl, eigentlich direkt einzutauchen in die wundersame Welt der Amelie. Also ungefähr so ist es geschrieben. Ich kann auch gleich mal einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen, weil sprachlich ist es unglaublich schön. Und ich glaube, die Handlung ist ja jetzt gar nicht so, es passiert nicht viel. Dieses Buch ist die perfekte Sommerentschleunigung. Also man folgt quasi der Hauptprotagonistin Martha, nicht Amelie, sondern Martha, die von ihrem Opa früher Zeichnen beigebracht bekommen hat und sich der Malerei quasi widmet, hingibt und dann auch, die kommt aus wohlhabendem Hause, möchte Künstlerin sein und geht nach Italien, um dort 3 Monate Malerei zu studieren. Und möchte eigentlich raus aus diesem aus diesen Erwartungen, die an sie gestellt werden. Und was ich, glaube ich, auch ganz interessant fand bei dieser, bei dem Buch Die Yacht, das könnte so total zeitlos sein. Das hätte jetzt auch irgendwie spielen können, knapp nach 1900 oder so. Also man merkt es immer nicht, bis vielleicht irgendwann mal in dieser wirklich sehr schön Amelie-mäßig geschriebenen Geschichte jemand auf seinen Fitness-Tracker guckt oder sein Instagram-Profil durchscrollt. Also das kommt dann schon fast, das ist so wie eine Störung, weil du bist so total entschleunigt in dem, was du liest und plötzlich guckt jemand auf seinen Instagram-Profil.
Aber das ist doch, das finde ich total spannend. Also erstmal passen unsere Bücher unglaublich gut zusammen, obwohl wir das ja überhaupt nicht geplant haben.
Ja, das finde ich eh immer faszinierend.
Ganz lustig, weil auch diese, also meins könnte auch eine Novelle sein. Es ist einfach ein kurzer Ausschnitt aus einem Leben. Auch genau linear, stringent erzählt.
Ja, und auch nur sowas wie nur ein Sommer. Also es ist zeitlich begrenzt.
Also ich weiß tatsächlich gar nicht so wirklich. Also das ganze Buch könnte auch ein Nachmittag gewesen sein. Oder 3 Tage oder ein Jahr. Also es ist echt, keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß es nicht. Aber das Interessante finde ich, dass keine Handys auftauchen. Das war ja, wenn man mal überlegt, wenn wir nochmal kurz auf Filme gehen, weil da finde ich das Beispiel so toll, und Film und Serien, wie viel Zeit die heute einsparen können und auch ganze Skripte umschreiben können, weil sie sich direkt miteinander kommunizieren können. Also wenn jetzt früher, nehmen wir alter Tatort, wenn du da irgendwann der Kommissar irgendwen anrufen wollte, dann musste er ja entweder in sein Büro gehen, zu seinem Fernsprechapparat oder halt in eine öffentliche Telefonzelle. Und dann auch noch das passende Kleingeld parat haben, aber das war halt immer mit Aufstand verbunden. Und da frage ich mich, hat man früher, und ich komme gleich zu dem Punkt, warum ich das erzähle, hat man früher Skripte, also so Handlungen anders entwickelt, um das möglichst zu vermeiden, weil es ja anstrengend ist. Also ein Telefon zu finden, wenn der Typ Kommissar steht irgendwo in der Walachei, guckt sich die Leiche an und jetzt muss er irgendwie, will er jemanden anrufen und fragen, eine Abfrage machen. Geht ja vielleicht nicht. Und führt das, und das ist jetzt der Punkt, warum ich drauf komme, zu Büchern, führt das in Geschichten, bei mir ist es nämlich auch aufgefallen, dazu, dass die entschleunigter werden, weil die Handlung nicht so schnell vonstatten gehen kann. Also du kannst ja ganz schnell was klären, indem du anrufst. Aber wenn du da hingehen musst, weil es gar keine Handys gibt oder Telefone, wenn man ein bisschen weiter zurückging, gibt es ja keine Telefone, ist es eine andere Handlung und eine ruhigere Handlung?
Ich weiß nicht, ob das direkt zusammenhängt. Ich glaube, dass ich finde interessant, dass dieses Buch hier sich auch auf Zeitgeist bezieht, aber irgendwie total zeitlos rüberkommt. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, man möchte immer eine gute Geschichte erzählen, egal ob die jetzt, ob du jetzt von A nach B springst oder ob es eine Runde länger geht. Ich meine, in keinem Tatort wird der Weg zur Telefonzelle erzählt und wieder zurück, außer das wäre jetzt ein spezielles Stilmittel. Also ich glaube, die Entschleunigung passiert über die Gesamtgeschichte und nicht über die einzelne Situation.
Nee, ich meinte eher, dass du das Problem, was der jetzt mit einem Telefonat lösen könnte, anders lösen muss. Also nicht, dass er eine Telefonzelle sucht, sondern ich denke mal, so wie ich mich erinnere früher, bist du ja gar nicht auf die Idee gekommen anzurufen, weil einfach die Chance, eine Telefonzelle zu finden, war gering. Also musst du das Problem anders lösen.
Ja, aber die Frage ist, hat sich die ganze Problematik verlagert? Du kannst ja heute alles googeln. Ich meine, das ist ja auch schon, jetzt würdest du ja auch wieder fragen, wie lernen denn irgendwie Schüler, Schülerinnen heute? Die können im Prinzip alles googeln. Die sagen ja auch, muss ich nicht mehr wissen, kann ich doch googeln.
Ja.
Früher, also ich meine, hier ist es ja, Oma und Opa sprechen über, wir haben den Brockhaus aufgeschlagen. Ich meine, wenn du auf Vor-Computer-Zeiten, Vor-Internet-Zeiten zurückkommst, natürlich war da alles entschleunigter und vielleicht auch unwissender. Witzig finde ich aber eben dieses vielleicht auch dadurch jetzt sehr besonders erscheinende, dass die sich der Malerei widmet. Ich meine, Bob Ross malen nach Zahlen. Viele Leute treffen sich abends, um zu entspannen. Und sie bekommt es halt von ihrem Opa quasi beigebracht und möchte sich dann ganz dem, also in diesem Buch selber erfährst du relativ viel über Malerei. Auch diese Passion, die dahinter steckt. Und das ist so ganz interessant, weil wenn man sagt, dieses Buch ist so linear geschrieben und es ist aber auch so wie eine kleine Heldenreise gemacht, weil es gibt eben diese Protagonistin, die Martha, die dann nach Italien geht und dort einen sehr viel älteren Mann kennenlernt. Spinelli heißt der. Und ich musste sehr lachen, weil der super charismatisch hat sie, glaube ich, beim ersten Treffen auf einen Espresso eingeladen, hat ihn zu ihr rübergeschickt, aber nur so ganz, also so sehr charismatisch, zurückhaltend, souverän, interessant. Und der ist Architekt, da musste ich schon sehr lachen. Und er ist halt so ein Schöngeist, aber arbeitslos. Und der lebt eigentlich nur von seinem Umfeld. Also das spricht, der kriegt Sozialhilfe, aber verwickelt alle Leute in Gespräche, weiß genau, von wem er was, wo, umsonst und wie bekommt, hat nur intellektuelle Freunde, die ihn alle für sein Wissen so ein Stück weit verehren oder auch bewundern und ihn dann auf so, was weiß ich, so Tee- oder Apo-Gesellschaften einladen wollen, weil er einfach weil man mit ihm tolle Gespräche haben kann, weil es deinen eigenen Horizont erweitert. Und also dieser Spinelli scheint einfach so ein Intellektueller zu sein, der aber auf der anderen Seite halt total verarmt ist, aber trotzdem so sein Leben lebt. Und den lernt sie dann kennen. Und mit dem, der, ich sag jetzt mal, versüßt ihr den Sommer, weil zeigt ihr halt irgendwie die Stadt und alles. Und irgendwann sagt er dann halt zu ihr so, ob sie nicht, es gibt ja nur zwei Sachen, für die es sich lohnt zu leben, lesen und reden. Und genau das macht er. Er liest viele Dinge, weiß ganz viel und redet gern drüber. Und er nimmt sie dann mit auf eine Reise nach Sizilien, wo er sie ihren Freunden, also er hat Freunde dort, so ein Ehepaar, die in irgendeiner Villa oben auf den Klippen wohnen und unten liegt die Yacht. Also wir müssen ja irgendwann mal auf die Yacht zu sprechen kommen.
Ich wollte schon fragen, wo ist die Yacht?
Und da hat sie dann, also sie kommt schon aus wohlhabendem Haus, aber man kann ja gleich, glaube ich, in den wohlhabenden Kreisen alles toppen. Also das ist einfach nur unglaublich. Und das Interessante ist, dieser superreiche Typ, dem die Villa und auch die Yacht gehört hat, ich weiß nicht mehr genau mit welchen Geschäften, der hat einfach Geld gemacht, also er hat Geld geerbt, dann hat er das irgendwie noch weiter vermehrt und hat sich dann einen Adelstitel gekauft, sprich, der hat eine adlige Dame, die nicht mehr so viel Geld hatte, geheiratet, die dann für Decorations and so on in dem Haus zur Verfügung stand. Und die sind halt so ein, die zelebrieren das, indem die halt Gäste, Malerei, Kunst, diese Themen, also so ein ganz bestimmter Spirit. Und das Schöne ist so, es passiert ja nicht viel in dem Buch. Sie geht dann nach Italien, lernt den Typ kennen, geht dann zu diesen Leuten, ist dort, glaube ich, 2 Wochen zu Gast, fängt dann eine Affäre mit dem Butler an, der seine ganz eigenen Pläne hat. Also es ist jetzt auch keine große Liebesgeschichte. Es ist alles so Schritt für Schritt für Schritt komplett entschleunigt. Und aber schön. Also ich finde, das ist, glaube ich, so ein Buch, da legt man sich einfach auf draußen im Garten unter einen Sonnenschirm und liest es an einem Nachmittag durch.
Also bevor du jetzt gleich, du bist
ich
ja schon...
Ich spoiler das Ende überhaupt nicht.
Nee, aber du bist ja schon bereit. Ich lese dir nur mal ganz kurz vor, weil ich finde, das passt so schön. Also die Bücher passen wirklich perfekt zusammen. Hinten drauf steht die von der New York Times, glaube ich. Also The Times steht hier. Der perfekte Aperitif. Dieses Buch wärmt von innen, es macht beschwingt und sorgenlos und sehr, sehr viel glücklicher.
Ach, das ist doch mal ein Versprechen.
Ja, aber es, ich dachte gerade, als du Aperitif sagtest und das... getrunken wird in dem Buch auch recht viel.
Das ist auch das total Gemeine. Also wenn du dann auf deiner Liege unter deinem Sonnenschirm liegst.
Muss der Apero.
Ja, also.
Er wäre nicht falsch. Also,
also irgendwer sollte im Hintergrund schon mal so ein Barbecue vorbereiten. Also diese, man ist schon am Meer, man hat so dieses, dann wird irgendwie Fisch gebraten und durch diverse Gänge geführt. Die essen ganz viel, die reden ganz viel, aber da wird quasi allem was, die Yacht wird unglaublich genau beschrieben, weil sie diesen Luxus widerspiegelt und diesen Luxus über die Kunst. Ich habe jetzt noch die kleine, also dieser Spinelli. Also diese Verwebung eigentlich, wo ich sage, es ist so eine einfache Geschichte. Sie sind dann bei diesem Gastgeber-Ehepaar, da ist noch eine Künstlerin auch zu Gast. Und diese Künstlerin ist die Ex-Freundin, Geliebte von diesem Spinelli. Und der würde sie gerne wieder zurückerobern. Die lädt aber dann diese junge Künstlerin und den Alten zu sich ins Atelier ein, weil sie braucht noch ein Modell. Also es ist so dieses Ganze, was man vielleicht so von diesen Künstlern aus dem Impressionismus kennt oder bei diesen Künstlergeschichten. Er hat eine Muse, da ist es aber jetzt eine Künstlerin. Es wird toll gegessen. Es gibt eine wunderschöne Inneneinrichtung. Also all das hat man in diesem Buch beschrieben, in diesem Setting Amelie-Style, wo ich jetzt vielleicht nachher noch eine kleine Leseprobe geben würde.
Also, auf jeden Fall, möchtest du jetzt machen, oder?
Weiß ich nicht, vielleicht lasse ich dich auch mal zu Wort kommen, nachdem ich jetzt hier so einen halben Monolog hingelegt habe.
Also das Lustige ist, ich glaube, dass meine Hauptprotagonistin, die Min, würde sich auf deinem Boot sehr wohlfühlen und eigentlich alle. Also das ist sehr lustig, weil also es ist einer der wenigen Bücher, wo man tatsächlich den Klappentext vorlesen kann, weil er das Buch einfach total gut widerspiegelt. Min ist eine junge Britin, die um die Erotik blassgelber Baumwollpyjamas weiß, das Leben der Großstadt genießt und eine männliche Putzkraft beschäftigt. Ihre Welt entwirft sie um eine Handvoll wenig begehrenswerter Männer. Unter ihnen sind ein manikürter Musikwissenschaftler, ein alternder Katzenliebhaber und ein übergewichtiger Tenor. Zur Tea Time im Ritz, bei ihrer Arbeit beim BBC oder durch Londoner Parks spazieren, zeigt sich Min als skeptische, aber ergebene Jüngerin heterosexueller Zweisamkeit. Die eigene Person, die Charakterstudien ihrer Freundin, die Wahl ihres Jobs, alles dreht sich um Männer. Zwar ist sie verheiratet, doch ihr Gatte ist so unscheinbar, dass sie versehentlich das Licht ausschaltet, während er noch im selben Raum sitzt. Zum Glück hat sie ja noch ihre Liebhaber. Neuerdings wird sie von einem berühmten Opernsänger umworben. Gleichermaßen von ihm angewidert und angezogen, kreisen ihre Gedanken fortan darum, ob sie nun mit ihm schlafen soll oder nicht. Mit Witz und feinem Gespür für menschliche Sehnsüchte hat Rosemary Tonks in den 1960ern die britische Literatur geprägt. 10 Jahre nach ihrem Tod, neu entdeckt, begeistert der Köder nun zum zweiten Mal eine ganze Generation von Leserinnen.
Ja, lustig. Die kommen vor allem, meine Protagonistin, habe ich gar nicht erzählt, kommt auch aus London.
Was ich jetzt wieder sehr lustig fand, wir waren ja gerade in London und wenn die dann sagt, dass sie nach Shoreditch fährt und so, das ist dann natürlich in den 60ern. Aber lustig, also das ist ein, was ich krass fand, ich habe den Klappentext gar nicht gelesen. Ich habe das Buch, es war eine Empfehlung, ich habe die einfach gekauft, gelesen, habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Es ist auch ein sehr schönes Buch in so einem
haptisch
in so einem Schlangenlederoptik mit Gold geprägt.
Mit Gold, ja, sehr edel.
Und das Tolle daran fand ich bei dem, also es gibt was her, ich habe nicht geguckt und das Interessante fand ich, ich wäre niemals drauf gekommen, dass es aus den 60ern ist, weil es halt unglaublich fresh, um jetzt mal so einen neumodischen Begriff reinzuschmeißen für die 60er. Ich lese mal eine Stelle vor, damit man mal einen kleinen Eindruck hat, weil ich fand, das ist unheimlich gut geschrieben und hätte niemals gedacht, dass es aus den 60ern kommt. Also es geht jetzt um sie. Warum lerne ich immer nur Männer kennen, die nasse Regenschirme mit sich herumschleppen und machen? Ich verhungere am ausgestreckten Arm. Ich sollte schnell in die nächste Buchhandlung laufen und mir das Kamasutra kaufen. Leicht gereizt und unverhohlen neidisch frage ich, besitzt du das Kamasutra? Was? Sie versteht den Wink und dimmt das grüne Glühen in ihren Augen. Sie braucht nur eine Sekunde, um den richtigen Hebel zu finden und die Stimmung umzuschalten. Weltgewandte junge Frauen hassen es, wenn man ihnen den Eindruck vermittelt, sie könnten zu vertraulich geworden sein. Dann versuchen sie stundenlang in die Gedanken ihres Gegenübers einzudringen und das ungebührliche Verhalten wieder einzufangen. Aber natürlich, meine Liebe, die berühmte Taschenbuchausgabe mit dem gelb glänzenden Cover? Das Paar hat die Augen fest geschlossen. Sex im Schlaf. Ich glaube nicht, dass da was läuft. Ich schon. So. Und Leseprobe Nummer 2, die ist kürzer, aber da...
Ziehst du es jetzt durch?
Ja, musste ich sehr lachen, weil es um mich geht.
Ah.
Billy hebt kaum...
In deinem vorigen Leben, oder?
In meinem vorigen Leben, ja, genau. Billy hebt kaum je die Stimme. Er ist akkurat, modern, sehr maskulin und kontrolliert. Er achtet sehr auf sich, vielleicht ein bisschen zu sehr. Sauna, Zahnreinigung auf Hochglanz, polierte Schuhe und Champagner zu allen drei Gelegenheiten, die sich im Laufe eines Tages so bieten. Er ist energisch, er ist Musikwissenschaftler.
Das finde ich total witzig. Vor dir habe ich noch nie einen Musikwissenschaftler getroffen.
Ja, ich auch nicht. Also ich habe im Studium tatsächlich die ersten Musikwissenschaftler kennengelernt. Aber immerhin einer davon ist bis heute mein bester Freund geblieben.
Verrückt?
Ja.
Ja, obwohl wir haben jetzt, glaube ich, seit wir uns kennen, haben wir noch 2 weitere getroffen, oder?
Wir haben noch ein paar mehr getroffen, ja. Aber es ist eine sehr rare Spezie.
Ja.
Absolut. Also, das kann ich jetzt einfach nur mal sagen. Ich komme gleich noch, nachdem du bist ja auch schon in Position zum Vorlesen, auch mal was vorgelesen hast, wollte ich vor allem sagen, was ich an dem Buch so toll fand, war diese Min. Wie die so durch ihren Tag geht, das würde, glaube ich, super, das könnte auch auf einer Yacht spielen. Spielt halt jetzt in London und die gehen halt durch Clubs, nicht durch Clubs, durch, was ist das Pendant zu Clubs in den 1960er Jahren?
Salons.
Salons, genau. Die gehen durch Salons und sie schleppt halt immer diese Typen mit. Und der eine, dieser dicke Opernsänger, den, also ich finde das so toll, sie beschreibt ihn halt immer so schön eklig, aber andererseits fühlt sie sich total angezogen. Also der hat dann halt pelzige Füße, aber irgendwie würde sie dann doch gerne mal mit ihm, also die hat ja auch mal so nette Ausdrücke, wie sie es dann beschreibt. Und er umschwärmt sie, dann kommt der Nächste rein und dann bitchen diese Männer so ein bisschen um sie rum. Und sie nutzt das halt total aus, ist aber auch immer total unglücklich mit allem und hat dann die Modekrankheit oder beziehungsweise die Zivilisationskrankheit der damaligen Zeit, der reichen Gicht. Und dann geht es halt ganz oft um, sie hat dann einen Fuß, in einem Zehen hat sie Gicht und den darf halt niemand berühren, aber alle wollen ihre Füße sehen. Und da spinnen sich dann auch ganz viele Geschichten drumherum.
Sehr interessante Fetische, die sich da in deinem Buch abspielen.
Ja, ja, absolut. Aber es ist immer... Also es ist immer so geschrieben, dass du denkst so, lustig, also wirklich lustig und du kannst dich in diese Min total reindenken, weil du, also wenn du Bock hast, so zu denken wie sie, dann macht das voll Spaß, weil sie diese Männer halt total ausnutzt und gegeneinander ausspielt, aber trotzdem eigentlich nicht ohne die kann.
Ja, also was, ja.
Die ganze Show macht ja keinen Sinn, sich da aufzudrapieren und dann sich irgendwo, also sie, das finde ich großartig, sie legt sich auf so eine Chaiselongue und drapiert ihren Fuß halt, den halt niemand berühren darf, so ganz... groß nach oben und beschwert sich aber sofort, wenn einer die Tür aufmacht, dass der Windzug aus 10 Metern Entfernung ihr riesige Schmerzen bereitet.
So ein bisschen
Schmerzen
Frida Kahlo-mäßig, oder?
Ja, ja, ich musste total an, der Opernsänger ist für mich der totale, wie hieß der Mann, Alvaro?
Nee, Diego Rivera.
Diego Rivera, genau, den hatte ich die ganze Zeit vor Augen.
Ja, stimmt, der wird ja auch immer so als so eigentlich...
Ja, und man kann sich, ich finde, also das fand ich bei deinen Beschreibungen so schön, man kann sich das so vorstellen, alleine, also ich habe jetzt nicht mehr den Wortlaut, aber sie beschreibt es so, alleine durch die Wuchtigkeit seiner Erscheinung bringt er die Luft im Raum so zum Wallen, dass ihr der Zeh schmerzt. Und da kann man sich ja genau vorstellen, wie der so reinkommt und dann so
eine gewisse Präsenz hat.
Ja, und dann so mit so einer tiefen, bassigen Hallo-Stimme irgendwie und dann, das tut ja dann schon weh. Aber natürlich muss er dann kommen, muss aber wieder gehen und so. Es ist irgendwie so ein...
Und warum hast du vorher gesagt, es wäre ein Buch für die Freizeit? Also spielt es auch komplett in London? Bleibt auch in London?
Genau, es spielt in London, es bleibt in London. Es ist aber eigentlich auch, es könnte auch überall woanders spielen, weil um die Orte geht es gar nicht. Es geht eigentlich nur um ihren Mann und ihre zwei Liebhaber und ihre Freundin und wie das so umeinander kreist. Also das ist so, also als du wie du dein Buch beschrieben hast, hätte ich jetzt meins, kann da gar nicht mehr so viel drüber sagen. Wenn man deins gelesen hat, dann kann man meins direkt im Anschluss lesen. Ist dieselbe Stimmung. Ist genau, also man will die ganze Zeit, ich glaube, bei mir wäre es ein Gin Tonic. Also bei mir müsste man die ganze Zeit einen Gin Tonic daneben haben, aber auch auf so einer Liege.
Ja, also Alkohol braucht man dafür nicht. Es ist mehr dieses, es vermittelt einem ein sehr schönes Gefühl, weil es sprachlich einfach unglaublich toll geschrieben ist und weil man das Gefühl hat, du wirst so mitgenommen und eben dieses Urlaubsgefühl dadurch, dass sie von London nach Italien und dann noch im Speziellen nach Sizilien immer mit diesem Blick auf das Meer, das ist schon sehr,
aber diese Luftigkeit,
ja, schon fast ein bisschen berauschend.
Aber diese Luftigkeit und Leichtigkeit, wie du es vorhin mit deinem Buch beschrieben hast, die ist hier auch drin. Also es ist wirklich so, das kann man auch genauso, also ich sag, deins ist der erste Nachmittag auf in Rimini oder so.
Ja.
Und meins ist dann das perfekte Buch, glaube ich. Um dann bei der Kreuzfahrt so auf dem Deck, dann so ein leichter Fahrtwind und dann Gaston. Und dann lässt man sich einen Gin Tonic oder einen Kaffee bringen oder einen Tee. Nee, einen Tee müsste
man. Ich wollte ja mal, wie heißt das, Martini, was jetzt irgendwie alle trinken, das mit dem Kaffee? Wie heißt das? Espresso Martini. Martini Espresso.
Das klingt...
Das wird ihn so... Ja, aber ich glaube, das wäre genau mein Getränk.
Mag Martini auch nicht. Aber ich hab's jetzt. Aber
ich hab's. Ja, ich will's mal probieren.
Mal probieren. Also, okay.
Aber das wäre jetzt so ein Getränk, das könnte ich mir hierzu vorstellen.
Jetzt kommt deine Leseprobe.
Meine Leseprobe. Hm. Ich habe mir hier so zwei unterschiedliche mal angestrichen. Das setzt halt so ein bisschen mittendrin an. Zum Himmel stiegen Geschrei und Gelächter. Ein Metallknopf blinkte aus einem Bauchnabel. Aus einem Heiligenhäuschen lächelte eine Madonna. In einem Hauseingang verschwand eine Äthiopierin mit schneckenhausähnlicher Kopfbedeckung aus himmelblauem Satin. Der Eiffelturm auf einem T-Shirt stellte sich in Marthas Blick. Aus dem Haar einer Kellnerin fiel eine Spange und zersplitterte in einem Straßensprühregen, und schließlich schritt eine ganze Kolonne von nackten Beinen durch die Gasse, von Turnschuhen und Sandalen in die heiße Nacht getragen. Vor allem für sie, die Besitzerinnen langer Beine, drangen die Musik aus den Lautsprechern der Bars, blitzten die Rolex-Uhren an den Handgelenken auf, stellten Köche sich auf Zehenspitzen und Blicke aus den Küchenfenstern zu werfen, zu diesen Mädchen hin, die voll und ganz an ihre eigene Person glaubten.
Schön.
Aber das ganze Buch ist so geschrieben. Also es ist so, ich habe jetzt einfach nur mal einen Absatz genommen, aber die Umgebung und also ich glaube, dass die Schönheit des Buchs hauptsächlich in der Sprache liegt und dann die Handlung, ja, vielleicht ist das ja auch das.
Ja, aber es gibt ja so Bücher, wo man ja einfach denkt, so, ach, hör einfach nicht auf, schreib einfach weiter. Ist mir egal, worum es geht. Es ist, fand ich ja bei, also unser Lieblingsbeispiel ist ja da immer noch, der Autor, das letzte Buch haben wir beide Bücher vorgestellt, der Gießkanne, wenn die Witwe angesprochen werden will, stellt sie die Gießkanne mit dem
Sasa Stanicic.
So, den finde ich ja, da könnte ich ja einfach, völlig egal, wie Handlung, wurscht, schreib einfach.
Ja, wobei, ich finde, da ist schon noch ein großer Unterschied. Bei ihm finde ich ja auch den finde ich so einen richtigen Sprachjongleur-Künstler. Der hat auch sehr viele, das liegt nicht allen, Gedankensprünge. Also der springt von A nach B, von Story A nach B, viel komplexer, während das hier einfach schöne Sprache und genau dieses.
Meinte das auch mehr so als Genre? Also es gibt Bücher, die fesseln mich wegen der Handlung. Ich will wissen, Krimis in der Regel, Thriller, Krimis, wie geht's weiter? Dann gibt es Bücher, die sind spannend, weil sie eine schöne Handlung haben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt gut geschrieben sind, aber wo ich einfach nicht wissen will, wie es weitergeht. Aber was ist es für eine Geschichte? Also nicht Krimi, sondern ein Roman. So eine ganz bestimmte Art von. Und dann gibt es die Bücher, wo mir die Handlung fast schon egal ist, weil sie einfach schön geschrieben sind. Ob das jetzt ein Stanicic oder ob das jetzt das, wie du es beschreibst, ist. Oder hier von der guten Frau Tongs könnte ich auch, glaube ich, alles lesen. Weil es ist echt die Handlung. Ich kann dir nicht viel über die Handlung sagen. Es hat so ein bisschen was von einem Comedian, wie heißt sie, unser Abdel Karim, wo man irgendwie anderthalb Stunden sich bepisst vor Lachen und wenn mich einer fragt, was hat er denn erzählt? Diese eine Geschichte mit der Klimaanlage. Tornister und sein Freund Ali hat nur Felgen auf der rechten Seite. Und er hat im Sommer immer die Scheiben hoch, damit alle denken, er hätte eine Klimaanlage. So, das ist aber das Einzige, was ich mir wirklich gemerkt habe, aber ich weiß, dass ich wirklich anderthalb Stunden nur gelacht habe.
Ja, aber ich glaube, das ist genau das. Du hast das Buch gelesen und es hinterlässt so ein Gefühl. Und ich glaube, das ist es auf den Punkt gebracht. Es ist egal, was die Geschichte jetzt explizit erzählt oder was sie genau gegessen haben oder in welchem Ort sie jetzt auf Sizilien sind oder wie die Inneneinrichtung exakt jetzt dieser Yacht war. Egal. Es ist einfach dieses Gefühl, das dieses Buch hinterlässt. Und das ist sehr schön.
Es geht so, ich finde ja dieses Gefühl, wenn du irgendwo liegst, es ist warm und dann geht so ein leichter Wind über einen weg.
Ja.
So, dass man so ein bisschen gekühlt wird, aber nicht, dass es kalt wird, sondern nur, das finde ich, ist immer genau dieses.
Und ich finde, das schaffen ja so wenig Bücher. Ja. Und deswegen waren wir wahrscheinlich jetzt lustigerweise von diesen beiden so angetan, weil die mit einem einfach was ganz Ähnliches gemacht haben.
Ja, mir ist übrigens gerade eingefallen, wo wir die herhaben. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist eine Empfehlung, aber ich habe die ganze Zeit noch überlegt, wer hat es mir eigentlich empfohlen? Das ist aus der Zeit.
Ja.
Ja, und die waren beide. Die hat jetzt eine neue Rubrik im Feuilleton seit ein paar Monaten, wo immer vier Bücher vorgestellt werden. Und ich glaube, die beiden waren mal in einer Folge zusammen vorgestellt.
Ja, zu Recht zusammen.
Aber wirklich, also zu Recht. Und ich bin ja nicht so ein Feuilleton-Freund, habe ich ja ganz oft schon drüber geschimpft, dass ich immer gedacht habe, die Bücher, die da empfohlen werden, lese ich dann genau nicht, weil sie mir meistens nicht gefallen. Muss ich jetzt revidieren.
Ja, also ich glaube, das sind auch zwei Bücher, da greifst du jetzt in der Buchhandlung nicht unbedingt danach.
Nee. Also das ist
geschweige denn, dass es irgendwie einer ist, glaube ich, Friedenauer Presse, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, auch ein ganz kleiner Verlag, aber...
Ja, hier zu meinem gibt es ja jetzt noch eine spannende Geschichte dazu, weil ich war nämlich sehr verwundert, dass das Buch, dass die Geschichte auf einmal zu Ende ist. Also will sagen, das Buch hat insgesamt, ich gucke mal gerade, um kein nichts Falsches, das Buch hat 234 Seiten und auf Seite 186 war Schluss.
Oh.
Und ich dachte jetzt, was ist denn das? Das kommt jetzt eine Leseprobe oder was? Das finde ich immer ganz schrecklich. Das ist mir bei Liu Cixin jetzt ein paar Mal passiert, dass der seine Kurzgeschichten halt quasi als Taschenbuch rausgebracht hat und dann war bei die Hälfte davon immer eine Leseprobe von einem der großen Bücher, die
er geschrieben hat. Um dich direkt anzufixen.
Ja, so, und ich sage, was kommt denn jetzt?
Weißt du, das könnte mir nie passieren. Was? Weißt du, wie ich lese? Ich mag es immer, wenn Kapitel nicht länger wie vielleicht 10, 15 Seiten sind, weil dann kann ich besser Pausen machen, wenn ich lese. Und ich weiß auch immer genau schon von Anfang an, wie viele Seiten das Buch hat. Ich lese nicht wirklich das Ende, aber ich weiß immer, wie viele Kapitel es noch sind bis zum Ende.
Ja, aber das hätte dir in diesem Fall nichts gebracht, weil...
Doch, ich hatte ja gesehen, dass es nichts mehr ist am Schluss.
Doch, wenn Nachwort. Alles es kommt ein Nachwort, also da ist weiter Text geschrieben. Und da es vorher auch keine Kapitel gab, sondern einfach nur durchgehend, oder ich glaube 6 Kapitel oder so, hätte dir das nichts genutzt in dem Fall. Jetzt war ich überrascht, okay, jetzt haben wir hier noch fast 40 Seiten Nachwort.
40 Seiten?
Ja, von Seite 189 bis Seite 200, na gut, das hier ist noch ein Anhang, 226. Ein
Anhang,
das sind dann,
auch noch.
Etwa 37 Seiten Nachwort.
Und was steht da so? Vielen Dank für meine Probeleser.
Hey.
Ich danke meiner...
Danke der Community, ich danke meiner Tante, alle Grundschüler aufgeführt, alle... Nein, das Ding ist, dass diese Autorin, die Rosemary Tongs, verschwunden war. Lange Zeit. Und dass die...
Die Autorin war verschwunden,
ja. Die ist... ich kann das hier auch mal, das steht hier hinten auch drin, da haben wir noch ein paar Eckdaten, also geboren 1928, britische Autorin und Dichterin. Im Alter von 20 Jahren heiratete sie und zog mit ihrem Mann nach Karachi. Dort schrieb sie ihre ersten Gedichte. Typhus und Polioanfälle erzwangen eine Rückkehr nach England. Später lebte sie kurz in Paris, arbeitete für die BBC, schrieb Erzählungen und veröffentlichte Gedichte über den literarischen Untergrund sowie die High Society Londons. Mitte der 70er hörte Tongs auf zu schreiben und brach, nachdem sie zu einer strengen Form des Christentums konvertiert war, den Kontakt zu allen Freundinnen ab und ihrer Familie ab. Über ihr weiteres Leben ist öffentlich nichts bekannt. Sie starb 2014 in Bournemouth, wo sie als Mitglied als Mrs. Light Band bekannt war. Also die ist einfach, hat alles abgebrochen, hat auch ihre ganzen Bücher, also sie ist dann zu mehreren...
Sekte?
Ja, also ganz komisch, die ist zu mehreren Sekten konvertiert, Sekten aber auch Religionen, also das pendelt immer so ein bisschen. Und dann war sie der Überzeugung, dass Literatur böse ist.
Oh.
Ja, dass das vom Satan ist. Also, dass der Satan dir über Bücher was einreden will. Und vor allem auch über ihre eigenen irgendwann. Und hat dann,
weil sie so gut schreiben konnte.
Wahrscheinlich. Und hat dann ihre ganzen Bücher aus dem Handel
Satan
gezogen.
Hat ihre Hand geführt, während sie die einzelnen Worte zu Papier gebracht hat.
Genau. Oder vielleicht, wenn man es rückwärts liest, dann ist ja was anderes. Und hat dann aber auch dafür gesorgt, dass ihre Bücher alle verschwinden, aus allen Buchhandlungen verschwinden, aus allen Jahrgängen, aus allen Bibliotheken und so. Also sie hat da wirklich rigoros aufgeräumt. Und die Familie hat dann nach ihrem Tod auch 10 Jahre lang verweigert, dass die Bücher neu aufgelegt werden dürfen. Und erst vor...
Als die Enkel gesagt haben, wir brauchen Geld.
Geld, genau. Ja. Vermutlich, weil sie testamentarisch nicht festgelegt hat, dass das nicht passieren darf. Sind nach 10 Jahren, sind die Enkel oder wer auch immer das dann gemacht hat, also die Familie auf jeden Fall, haben dann zugestimmt, dass das Buch wieder, die Bücher wieder veröffentlicht werden dürfen. So viele sind es nicht, aber diese ganze Geschichte hat die Herausgeberin von dem Buch, hat die recherchiert oder teilweise auch, die kannte die wohl auch und hat die dann in diesen 40 Seiten noch nacherzählt. Und das fand ich echt spannend. Also was aus dieser Frau dann geworden ist und dass sie halt irgendwie versucht hat, ihr ganzes Werk eigentlich zu vernichten, was ja nicht geht. Na, du kannst ja die verkauften Bücher nicht irgendwie von den Leuten zurückholen, weißt ja auch gar nicht, wer die hat.
eBay.
Ja, 1960 war das noch nicht.
Nee, da war es
noch nicht. Also du hattest ja auch überhaupt keinen Überblick, wer die Bücher gekauft hat. Also die kann ja jeder gekauft haben. Aber dass sie sich so dieses ganze Werk dann und dafür, es ist so gut. Also es ist halt so ein schönes Buch. Und aber diese Geschichte, ich habe die auch noch komplett gelesen, von der Autorin, von der Rosemary Tongs, ist halt auch nochmal spannend.
So zwei Bücher in einem.
Zwei Bücher in einem.
Also wir haben jetzt eine Dreierbuchempfehlung in dem Fall.
Genau, und das Lustige ist noch, du, also klar, häufig denkt man ja so, gibt es ja einen Spruch, so man soll das literarische Ich nicht mit dem Autoren verwechseln. So, und natürlich schreiben halt Leute auch Erfahrungen aus ihrem Leben, das fließt natürlich mit ein. Aber wenn du ihre Biografie, also dieses Nacherzählte hinten liest, dann eigentlich sollte man es fast zuerst lesen. Weil dann erkennt man sie schon ziemlich gut in dieser Figur der Min. Also das ist, glaube ich, das Buch. Der Köder ist auch so eine gewisse, so ein bisschen autobiografisch.
Ja, warum heißt der Köder?
Ja, weil sie ja immer der, also das ist jetzt meine Interpretation.
Ja.
Es gibt jetzt keine echte Erklärung, warum es der Köder heißt, aber ich, für mich wäre sie so der Köder für die Männer. Weil sie immer, sie lockt die halt immer an mit irgendwas und dann will sie es aber wieder doch nicht haben. Also das wäre jetzt so meine Interpretation.
Naja, ich würde sagen, lest das Buch, lest am besten alle beide Bücher dann.
Unsere vorweggenommene Sommerempfehlung, würde ich sagen.
Ja, wir machen auch noch eine Sommerfolge wieder zusammen mit dem
Alex Bücken.
Ja, in seiner Buchhandlung.
Und zwar am 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, glaube ich, ne?
Ich glaube.
Ja. Nee, wir können erstmal mit der anderen, weil die ist safe.
Ja.
Am 4. Juli werde ich aus meinem Jahrhundertwerk, aus meinem, ich würde sagen, schon eigentlich Nobelpreis-verdächtigen Krimi lesen.
Pritzker-Preis oder was?
Pulitzer-Preis. Ja, aus meinem Preglitzer-Preis.
Pritzker-Preis. Pritzker-Preis. Ah, das ist der, glaube ich, für Architekten. Ja.
Pulitzer-Preis, ich nehme auch den.
Ja.
Ich bin da nicht so. Also ich finde auch, mein Buch ist auch für Architekten.
Interessant.
Ja, ist vorne eine Architektur, ein architektonisches Gebilde.
Naja, Barbara-Kreuz.
Ja, das ist doch auch ein Gebäude für Gläubige.
Ja, da passt doch nicht mal einer rein, ist kein Gebäude.
Aber gut, dann muss es aber jemand genehmigt haben. Es ist doch ein Bauwerk.
Ja, ein Bauwerk ist es. Nee, eine bauliche Anlage.
Eine bauliche Anlage.
Zu den Details später. Also deine Premierenlesung.
Am 4.7. ist die. Dann ist Samstag der 5., Sonntag der 6., Montag. Dann ist es am 8. Dienstag den 8.
Also am 4. ist die Premierenlesung und am 8. Machen wir nochmal einen Live-Podcast bei Alex Bücken.
Und das ist eine Sommerfolge.
Oh mein Gott, dann muss ich ja noch zwei dünne Bücher lesen.
Ja, dann musst du Novellen. Ich habe gehört, Novellen sind immer kurz,
sind meins,
kurz und stringent. Das ist doch nett.
Komm, wir sind Literatur-Podcast. Ich dachte, ich bilde mich mal ein bisschen. Also,
jetzt.
Damit man noch ein besseres Gefühl für das Buch bekommt und wirklich Bock ist
zu lesen. Ich schlürf schon mal an meinem Gin Tonic.
Pension Oriental. Sie haben mir zugelächelt. Ein Hauch Kenia, eine Brise Bali. Wenn du wissen willst, was Gott über Geld denkt. Grüne Essenzen, Devil's Kiss, das Paradies, der Erzengel der Leichtigkeit, die blaue Veranda, Zikaden, Starling.
Clarus Starling?
Das muss die Lotion nehmen.
Das muss die Lotion nehmen, ja. Yeah.
Und jetzt noch ganz kurz, weil du ja vorher auch so ein Riesen...
Ja, natürlich.
Zu Anna Katharina Fröhlich, die 1971 geboren, wuchs in Frankfurt am Main und München auf. Sie veröffentlichte bisher 4 Romane: Wilde Orangen, Cream Corner, Der schöne Gast und zuletzt 2018 Rückkehr nach Samtar. Sie lebt als Schriftstellerin und Vorstandsmitglied des italienischen Verlags Adelphi zwischen Monaga am Gardasee und Mailand. Nicht schlecht. Ich würde sagen, genau das kann man auch lesen.
Kommt da raus. Okay, Freunde der guten Literatur und Freundinnen, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt und die Show hat euch gefallen und auch die anderen, dann empfehlt uns weiter. Euren Freundinnen, Freunden, Bekannten, Bekanntinnen, allen, die ihr kennt, das hilft uns weiter. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, das hilft uns noch mehr weiter. Und wenn ihr Bock habt auf die Bücher, dann kauft sie über die Affiliate-Links. Das war der Werbeblock von meiner Seite. Jetzt,
ja, findet ihr immer unten in den Shownotes.
Da möchtest du auch noch was Abschließendes sagen? Hast du noch eine Werbung? Haben wir noch einen Sponsorenpartner gefunden für diese Show?
Ja, cremt euch ein. Nee, haben wir nicht.
Cremt euch ein?
Ja, ich meine, für alle, die draußen liegen, Temperaturen sind schon wieder hoch und ist erst der Anfang, der Beginn des Sommers. Wer jetzt noch nicht irgendwie durchgebräunt ist, kriegt schnell mal einen Sonnenbrand.
Das ist übrigens wieder ein Dreier. Wenn auf liegen, 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 liegen platt.
Das ist doch ein schönes Ende.
Ja. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Schuss vorm Buch.